Ich, die Vers 2 bis 12. Matthäus 5, Vers 2 bis 12. Die Seligpreisungen. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Soweit Gottes Wort.
Freude, eine Folge oder eine Frucht der Dankbarkeit. Wir hören auf Gottes Wort Psalm 100. Ein Psalm zum Dankopfer. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, sein Volk und die Herde seiner Weide. Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn, dankt seinem Namen. Denn gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Soweit Gottes Wort. Was geht in dir vor, wenn du diesen Psalm hörst, der vor Dankbarkeit übersprudelt? Hast du dich von der Begeisterung anstecken lassen? Oder findest du es vielleicht seltsam, zur Freude aufgefordert zu werden? Wir werden uns heute in drei Schritten in diesen Psalm vertiefen. Dabei wollen wir untersuchen, woher die Kraft hinter dieser Dankbarkeit und Freude kommt. Der erste Schritt, die Gottesbegegnung, ein Anlass zur Freude. Der zweite Schritt, Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis, das Fundament der Dankbarkeit. Und der dritte Schritt, die Güte Jahwes, die unversiegbare Quelle, die zur Dankbarkeit führt. Zum ersten Schritt, die Gottesbegegnung, ein Anlass zur Freude. Der Psalm trägt die Überschrift, ein Psalm zum Dankopfer. Diese Überschrift kommt im gesamten Psalter nur einmal vor, an genau dieser Stelle. In den Psalmen 93 bis 99 wird Jahwe als mächtiger König und gerechter Richter verehrt. Psalm 100 ist sozusagen ein Abschluss dieser Psalmengruppe mit einer großen Dankbarkeitsbekundung. Wir wissen nicht, von wem und aus welcher Zeit dieser Psalm kommt, aber dieses schränkt die Aussagekraft keinesfalls ein. Es könnte sogar sein, dass gerade dadurch seine allgemeine Gültigkeit unterstrichen wird. Noch eine kurze Vorbemerkung. Das Wort Herr, das in vielen deutschen Übersetzungen groß gedruckt ist, steht im hebräischen Text der Eigenname Gottes JHWH und das vermutlich als Jahwe ausgesprochen wurde. Im Folgenden werde ich diese zwei Worte, also Herr und Jahwe, gleichbedeutend verwenden. Der Psalmist beginnt sein Lied mit drei zusammenhängenden Aufforderungen. Jauchzt dem Herrn, alle Welt. Dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Die erste Aufforderung betrifft die ganze Erde. Sie soll für Jahwe, man könnte auch übersetzen, einen fröhlichen Lärm machen. Meines Erachtens besteht zwischen dieser Aufforderung und dem Lobpreis, der bereits im Himmel stattfindet, ein wichtiger Zusammenhang. Als der Prophet Jesaja nämlich zu seinem Prophetendienst berufen wurde, bekam er einen Einblick in Gottes himmlischen Thronsaal. Ein Engel, ein Seraph, rief dem anderen zu: Heilig, heilig, heilig ist Jahwe der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Jesaja 6, Vers 3. Jedes Geschöpf spiegelt auf seine Weise Gottes Herrlichkeit wider. Die gesamte Schöpfung ist zum Lobpreis Gottes aufgerufen. Und in dieser umfassenden Perspektive ist jede Kreatur eingeladen, sich an Jahwe zu erfreuen. Und Freude bleibt meistens nicht unbemerkt. Habt ihr mal die Freude eines Kindes beobachtet? Denken wir an einen Jungen, der zu Weihnachten das lang ersehnte Fahrrad bekommt. Oder wir könnten uns auch ein Fußballspiel vorstellen. Denken wir an die Zuschauer im Stadion. Was geschieht, wenn eine Mannschaft ein Tor erzielt? Freude explodiert und kommt lautstark zum Ausdruck. Doch die Fußballfreuden sind leider nur von kurzer Dauer. Wie viele Fußballfans sind schon nach einer Euphorie in die Enttäuschung gestürzt? Und das habe ich selber oft genug erlebt. Denn nach dem Hoch eines Sieges kommt früher oder später eine ernüchternde Niederlage. Wie unterschiedlich dazu klingt doch die zweite Aufforderung des Psalmisten. Er sagt: Dient dem Herrn mit Freuden. Vielleicht denkst du, zum Dienst kann man zwar beauftragt werden, aber kann man Freude befehlen? Ist Freude nicht ein Gefühl, über das wir keine Kontrolle haben? Es ist eine uralte Weisheit, dass wir unseren Gefühlen nicht machtlos ausgeliefert sind. Wir sind nicht Opfer unserer Gefühle. Wir können sie zumindest teilweise beeinflussen. Dabei muss aber gesagt werden, dass das in mancher Krankheit nur eingeschränkt möglich ist. König David geht uns mit einem guten Beispiel voran, wie wir bewusst auf unsere Gefühle einwirken können. Seine Haltung erkennen wir zum Beispiel in Psalm 103. Dort sagt er, und das ist eine Selbstaufforderung: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, meine Seele, was der Herr dir Gutes getan hat. Erinnere dich mal daran, was du alles Gutes von Gott empfangen hast. Wir sehen, unser Denken beeinflusst maßgeblich unsere Gefühle. Wir sehen das in Psalm 103 dann auch daran, dass dieser Psalm am Schluss in einen großen Lobpreis mündet. Aus dieser Perspektive betrachtet ist es gar nicht so abwegig, jemanden dazu aufzufordern, etwas mit Freude zu tun. Und wie ist dann nun dieser Dienst zu verstehen? In Römer 12, Vers 1 beschreibt der Apostel Paulus, wie umfassend der Gottesdienst für einen Jünger Jesu ist. Paulus schreibt dort: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gottesdienst bedeutet also, dass wir uns mit Leib und Seele Gott zur Verfügung stellen. Unser Denken, Fühlen, Reden und Handeln soll Gott verherrlichen. In dem Psalm wird jetzt aber diese Aufforderung, dient dem Herrn mit Freuden, parallel gesetzt zu dem Ausruf, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Diese enge Verbindung weist uns darauf hin, dass unser wichtigster Dienst darin besteht, vor Gottes Angesicht zu kommen und ihn anzubeten. Der Psalmist erinnert uns daran, dass unsere erste Antwort auf Gottes Handeln Anbetung, ja, freudige Anbetung sein soll. Was liegt da näher, als dass wir diese Aufforderung direkt in die Tat umsetzen? Dass wir uns dem Dank und dem Lobpreis der Gemeinde anschließen, die schon seit Jahrtausenden zu Gottes Ehre singt. Und darum lade ich euch ein, in diesem Moment das Buch aufzuschlagen und freudig einzustimmen in das Lied Nummer 50. Ich danke meinem Gott. Lied Nummer 50. Das war unser erster Schritt in die Vertiefung dieses Psalms. Die Gottesbegegnung, ein Anlass zur Freude. Wir kommen zum zweiten Schritt. Gottes Erkenntnis und Selbsterkenntnis. Das Fundament der Dankbarkeit. Ich lese nochmals Vers 3. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Sein Volk und die Herde seiner Weide. Die alte philosophische Weisheit, Mensch, erkenne dich selbst, habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Das ist ein kluger Lehrsatz. Allerdings wird die wohl wichtigste Voraussetzung für diese Selbsterkenntnis ausgeblendet. Im Gegensatz dazu eröffnet Johannes Calvin seine Institutio mit folgendem Grundgedanken. Ohne Selbsterkenntnis keine Gotteserkenntnis. Ohne Gotteserkenntnis keine Selbsterkenntnis. Diese Einsicht war bei Calvin nicht neu. Sie scheint bereits das Denken des Psalmisten bestimmt zu haben, wie wir in Vers 3 erkennen. Erkennt, dass Jahwe Gott ist. Er ist der einzige, lebendige, wahre Gott. Er ist der Schöpfer aller Kreaturen, zu denen auch wir als Menschen gehören. Jahwe hat uns gemacht, nicht wir selbst. Dieses Verständnis ist ein wirksames Mittel gegen Hochmut und Stolz, gleichzeitig auch ein wirksames Mittel gegen Minderwertigkeitsgefühle. Denn wir sind nicht das Produkt eigener Anstrengungen. Aber genauso wenig sind wir auch das Zufallsprodukt der Natur, der Evolution. Was wir sind, haben wir in erster Linie Gott zu verdanken. Weiter liegt in dieser Tatsache ein tiefer Trost. Als Geschöpfe Gottes sind wir nämlich sein Eigentum. Dem Schöpfer gilt das Eigentumsrecht über die gesamte Schöpfung. Ihm gehören wir im Leben und im Sterben. Aber wer oder was sind wir? Dass der Mensch ein Geschöpf Gottes ist, das ging bereits klar hervor. Und der Psalmist spricht in Repräsentation des Volkes Israel, wenn er fortfährt, wir sind sein Volk und die Herde seiner Weide. Diese Aussage offenbart weitere wichtige Einsichten in das jüdisch-christliche Menschenbild. Jahwe ist nicht nur der Schöpfer des natürlichen Menschen, sondern in seiner Souveränität schuf er Israel als sein besonderes Eigentum. Und er selbst hat dieses Volk immer wieder versorgt. So wie Israel als Jahwes königliches Priestertum eine Art Neuschöpfung darstellt, so ist die Gemeinde Christi ebenfalls Gottes Volk und jede einzelne Wiedergeburt eine geistliche Neuschöpfung. Das Bild, das Jahwe der Hirte und der Versorger Israels ist, findet sich an mehreren Stellen in der Bibel. Denken wir da nur an den bekannten Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und so weiter. Ähnlich auch in Psalm 28 und auch in Hesekiel 34. So geht aus der Aussage, wir sind sein Volk und die Herde seiner Weide, deutlich hervor, dass zwischen dem Geschöpf Israel und seinem Gott ein Liebesverhältnis besteht. Die Erwählung und die Versorgung durch Jahwe sind zwei unverdiente Tatsachen, die in jeder Lebenssituation einen Grund zum Danken und zum Loben bieten. In Jesus Christus wurde diese Erwählung und Versorgung allen Völkern zugänglich. Denken wir an Jesu Worte zum Beispiel aus Johannes 6. In Vers 35 spricht Jesus: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Jesus, unser Versorger. Im selben Kapitel, Vers 37, spricht Jesus: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu Jesus kommt, ist von ihm erwählt. Diese zwei Grundwahrheiten sind völlig unabhängig von unseren vorübergehenden Lebensumständen. Wer sich daran festhält, hat immer einen Grund zum Danken. So lässt sich auch die Ermahnung des Paulus an die Thessalonicher verstehen, wenn er in 1. Thessalonicher 5, Vers 18 sagt: Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Ich behaupte nicht, dass Danken in allen Situationen leicht fällt. Es mag sogar so finstere Stunden im Leben geben, in denen man nicht fähig ist zu danken. Für Hiob oder auch Jeremia, zwei große Gottesmänner, wurde das Leid so schwer, dass sie den Tag ihrer Geburt verfluchten. Man kann das nachlesen in Hiob 3, ab Vers 3 oder Jeremia 15, Vers 10. Obwohl schweres Leid unsere Fähigkeit zu danken betäuben kann, hebt das Leid aber keineswegs die Erwählung und die Versorgung durch Jahwe auf. Deshalb habe ich die Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis als das Fundament der Dankbarkeit bezeichnet. Und wir kommen zum letzten Teil des Psalms. Die Güte Jahwes, die unversiegbare Quelle, die zur Dankbarkeit führt. Ich lese nochmals die Verse 4 und 5. Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn, dankt seinem Namen. Denn gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Vers 4 schlägt ähnliche Töne an wie die ersten zwei Verse des Psalms. Wieder sind es drei aufeinanderfolgende Aufforderungen: zu loben, zu preisen und zu danken. Doch was ist mit den Toren und den Vorhöfen gemeint? Zur Zeit des Alten Testaments war der Tempel das Zeichen von Gottes Gegenwart in der Mitte seines Volkes. Das Allerheiligste, in dem die Bundeslade stand, war derjenige Ort, an dem Gottes Herrlichkeit am stärksten gegenwärtig war. Diese intensive Heiligkeit ließ es nur zu, dass unter besonderen Vorschriften und das nur einmal im Jahr allein der Hohepriester diesen hochheiligen Raum betreten durfte. Wir können es uns jetzt so vorstellen, das Allerheiligste als Zentrum der Heiligkeit und dann mit gewissen Abstufungen nach außen hin. Den Vorraum zum Allerheiligsten, das Heilige, durften nur die Priester betreten. Und das auch nur unter Einhaltung besonderer Vorschriften. Weiter außen, der Tempelvorhof, war dann auch den anderen Israeliten zugänglich, wenn sie sich denn an die Reinheitsvorschriften gehalten hatten. Aber selbst der Zutritt zu diesem Vorhof war nur denjenigen gestattet, die zum Volk Gottes gehörten. Diese Vorgaben waren so streng, weil Gottes Heiligkeit nicht mit Sünde vereinbar ist. Wer sich über diese Ordnungen hinwegsetzte, riskierte tatsächlich sein eigenes Leben. Wer einen tödlichen Zusammenprall von Gottes Heiligkeit und der menschlichen Sündhaftigkeit nachlesen möchte, der findet so eine Begebenheit in 3. Mose 10. Diese Ordnungen zeigen, welch ein Vorrecht es war, in Jahwes Nähe treten zu dürfen. Das Einziehen durch die Tore in den Vorhof des Tempels war daher keine belanglose Angelegenheit. Es beschreibt vielmehr das große Privileg des Israeliten, in Jahwes Gegenwart erscheinen zu dürfen. An diesem Ort nämlich wohnte Jahwe, der Gott, der Israel mit mächtiger Hand aus Ägypten befreit hatte, der am Berg Sinai mit Israel einen Bund geschlossen hatte, der sein Volk in das verheißene Land führte und der sich trotz verdienten Gerichts immer wieder über einen Rest Israels erbarmte. Alle diese wunderbaren Erfahrungen waren auf direkte Weise mit dem Namen Jahwe verbunden. Was muss das für einen Israeliten bedeutet haben, in den Vorhof des Tempels einzuziehen? Aus dieser Perspektive betrachtet ist es auch für uns völlig verständlich, dass der Psalmist diese wiederholten Aufforderung bringt, in den Vorhof mit Jubeln, mit Jauchzen und mit Danken einzuziehen. Nun gut, das war die Situation damals. Was bedeutet das für uns? Jesus Christus brachte die Reinheitsgebote und auch die Sühneopfer in seinem vollkommenen Opfer zur Vollendung. Den tödlichen Zusammenprall von Gottes Heiligkeit und der menschlichen Sündhaftigkeit trug er ans Kreuz und bezahlte dafür mit dem Leben. Dadurch hat er alle priesterliche Mittlerschaft in sich selbst zusammengeführt. Als Jesus am Kreuz starb, zerriss Gott selbst von oben nach unten den schweren Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste vom Heiligen trennte. Jesus hat den Weg zu Gott freigemacht. Jeder Mensch aus jeder Nation darf nun durch Jesus zu Gott kommen. Durch Jesus mit Dank in Gottes Vorhöfe durch seine Tore einziehen. Wir dürfen in das Heilige, ja sogar in das Allerheiligste treten. Durch Jesus Christus. Ist das nicht ein Vorrecht? Im letzten Vers bringt der Psalmist die Begründung aller seiner Aufforderungen zur Sprache. Er beginnt mit dem Wörtchen denn. Das weist auf die Begründung hin. Er sagt, denn gut ist Jahwe. Seine Gnade ist ewig und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Was bedeutet die Aussage, Jahwe ist gut? Das Handeln Jahwes als Erlöser und als Erhalter Israels haben wir bereits erwähnt. Aber wie würde wohl Hiob oder Jeremia zu dieser Aussage stehen? Und wie geht es dir damit? Stimmst du dieser Aussage zu oder regt sich in dir vielleicht ein Widerstand? Wenn es einem gut geht, fällt es nicht schwer, dieser Aussage zuzustimmen, Jahwe ist gut. Aber wie ist es, wenn wir durch eine Krise gehen, durch ein langes, tiefes, finsteres Tal? Nicht wenige Menschen, die hart geprüft werden, ringen mit dieser Vorstellung. Und das aus nachvollziehbaren Gründen. In der Ideaspektrum vom 17. Juni 2020 erschien ein Artikel über den Gemeindegründer und Pastor Andrew Brunson. Dieser war in der Türkei 735 Tage, also 2 Jahre, wegen falscher Anschuldigungen im Gefängnis. Ich zitiere einen Abschnitt dieses Artikels. Aufgrund der gegen ihn erhobenen Vorwürfe, die auf Aussagen falscher Zeugen beruhten, drohte dem Gemeindegründer 3-mal lebenslange Einzelhaft. Das erste Jahr sei für ihn das härteste gewesen. Hätte ich gewusst, dass ich nur 2 Jahre inhaftiert würde, wäre es leichter zu erdulden gewesen. Aber die Ungewissheit zerstörte mich, bekennt der US-Pastor. Er nahm 22 Kilogramm ab, konnte nicht schlafen und war schließlich selbstmordgefährdet. Mal saß er in Einzelhaft, dann wiederum zwängte man ihn in eine für 8 Personen ausgelegte Zelle zusammen mit 20 radikalen Muslimen. Ich fühlte mich von Gott alleingelassen. Ich spürte seine Gegenwart die gesamte Haftzeit über kein einziges Mal. Damit haderte Brunson. Schließlich war dies die dunkelste Zeit seines Lebens. Wie konnte Gott ihn da im Stich lassen? Zitat Ende. Ist Jahwe gut? Auch Hiob haderte mit Gott. Und er wurde von Gott dafür nicht getadelt. Offenbar hat Gott mit einem ehrlichen Hadern kein Problem. Ich zitiere einen weiteren Abschnitt aus dem Idea-Artikel. Im 2. Haftjahr begriff Brunson langsam, er konnte zwar nicht für seine Freiheit kämpfen, dafür aber umso mehr für die Beziehung zu seinem Gott. Ich entschied mich, an ihn zu glauben, völlig unabhängig von meinen Gefühlen. All die bohrenden Fragen der vergangenen Monate verbannte er im Geist in eine imaginäre Box und übergab Gott die dazugehörigen Schlüssel. Der dreifache Vater gibt zu. Gott hat die darin befindlichen Fragen bislang nicht beantwortet. Aber das ist mittlerweile auch nicht so wichtig. Ich habe verstanden, dass diese Zeit eine Bewährungsprobe für meinen Glauben war. Und sie habe seine Gottesbeziehung auf eine neue Stufe gehoben. Zitat Ende. Was würde Brunson wohl auf diese Frage antworten? Ist Jahwe gut? In dem Artikel wird diese Frage nicht explizit thematisiert. Aber zum Ende hin geben einige Aussagen einen Einblick in Brunsons Haltung. Zitat: 2009 habe Gott zu ihm gesprochen und ihn dazu aufgefordert, sich auf eine große geistliche Ernte in der Türkei vorzubereiten. Ich dachte damals, dass das erst meine Kinder erleben würden. Doch nun bin ich der Überzeugung, dass schon bald viele Türken Christen werden. Der politische Islam Erdogans hat gerade ähnliche Auswirkungen wie im Iran. Die Bürger werden des Islams überdrüssig und suchen Alternativen. Noch seien die türkischen Gemeinden klein und für eine Erweckung nicht vorbereitet. Brunson vertraut in diesem Punkt jedoch darauf, dass Gott auch hier seine Mittel und seine Wege dafür hat. Am liebsten würden die Brunsons wieder in die Türkei zurückkehren. Die Liebe zu dem Land sei weiterhin groß, verrät der Pastor. Zitat Ende. Keine Spur von Bitterkeit. Im Gegensatz dazu Liebe zu den Menschen in dem Land und ein Hoffen auf Gottes Heilshandeln. So eine Haltung ist wohl nur auf Jahwes Wirken zurückzuführen. In der Geschichte Hiobs sehen wir, dass Gott nach langem Schweigen auf Hiobs Anklagen antwortet. Diese Antwort bewirkt in Hiob eine Einsicht. Und das ist beachtlich, das war zu der Zeit, bevor Hiobs Hab und Gut durch Gott wiederhergestellt wurde. Da spricht Hiob in Kapitel 42, Vers 2, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Dann Verse 5 und 6, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Und Jeremia, der auch so hart von Leid geprüft war, erhielt von Gott unter anderem den Auftrag, diese Worte zu verkünden, die wir in Jeremia 33, Vers 14 lesen. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da erfülle ich das gute Wort, das ich über das Haus Israel und über das Haus Juda geredet habe. Gott hat seine Verheißungen nicht vergessen. Und es kommt der Tag, an dem diese Wirklichkeit sein werden. Anhand dieser Beobachtungen habe ich versucht, ein Konzept von Jahwes Güte in Worte zu fassen. Es lautet folgendermaßen: Jahwe hat seinem Volk keine mühelose Reise versprochen. Seine Güte äußert sich vielmehr darin, dass er seine Verheißungen erfüllt und seinen Heilsplan treu bis zum Ende ausführt. Können wir uns das unter Jahwes Güte vorstellen? Dass er seine Verheißungen erfüllt und seinen Heilsplan treu zum Ende ausführt, auch wenn das bedeutet, zur Zeit manchmal durch finstere Täler zu gehen. Auf jeden Fall steht diese Perspektive im Einklang mit den anderen Aussagen aus Psalm 100. Jahwes Güte zeigt sich in seiner Gnade und in seiner Treue. Das heißt dann auch, dass der Tag kommen wird, an dem die Seligpreisungen Jesu, die wir zu Beginn gehört haben, Wirklichkeit sein werden. Die Güte, Gnade und Treue Jahwes bilden die unversiegbare Quelle, die unsere Dankbarkeit speist. Eine Dankbarkeit, die unabhängig von unseren äußeren Lebensumständen ist. Als Frucht bringt sie die Freude hervor. Eine Freude, die nicht mit dem Abstieg der geschätzten Fußballmannschaft vergeht, die nicht mit dem Erlöschen der Weihnachtslichter verwelkt und die auch nicht beim Verlust der Gesundheit vergeht. In der Vorbereitung auf diese Predigt stöberte ich durch das Gesangbuch und hielt Ausschau nach passenden Liedern. Ohne daran gedacht zu haben, stieß ich auf das Lied, das ich vor mehreren Jahren für dieses Gesangbuch geschrieben habe. Und da die inhaltliche Verbindung zu Psalm 100, Vers 5 so stark ist, beschloss ich, mit euch zusammen zum Schluss der Predigt dieses Lied zu singen, obwohl es vielleicht den meisten unbekannt ist. Ich lade euch ein, in die Verkündigung und in das Bekennen von Gottes Güte aktiv einzusteigen. Und wir singen dazu gemeinsam das Lied unter der Nummer 459, erzählt von der Liebe und Gnade des Herrn. Ich spiele das Lied einmal vor, dann haben wir die Melodie gehört und dann singen wir gemeinsam die drei Strophen. Jahwe, deine Gnade währt ewiglich. Deinem Namen gebührt alle Ehre. Du hast uns gemacht. Wir sind dein Volk und in deiner Liebe versorgst du uns. Wir danken dir und preisen dich dafür. Möge deine Herrlichkeit für alle Welt sichtbar werden. Amen.